Ja, wenn man in dieser Bildsprache bleiben will, die Karten werden neu gemischt, dann hat man immer das Gefühl, wenn sie ihre Karten dann vielleicht auch abgibt, die werden auch dann neu gemischt, aber gefühlt hat sie auf Sand dann irgendwie noch einen Ast, was sie die ganze Zeit dann so bei sich behält, oder?
Das ist schon fast ein Royal Flush, aber ja.
Ja, okay, Royal Flush ist schon wirklich richtig krass, aber ja, okay. Seid gegrüßt zu einer neuen Folge CrossCourt. Die letzte Folge gab es am 6. März. In der Zwischenzeit ist eine Menge passiert. Indian Wells haben wir gesehen, Miami haben wir gesehen. Darüber will ich natürlich heute auch wieder sprechen mit Stefan Schnürle. Ist doch klar. Hi Stefan.
Hi Dennis. Ja genau, du hast schon gesagt, viel passiert. Wir versuchen jetzt auch bis zu den French Open in etwas kürzeren Abständen Folge zu produzieren. Aber lass uns heute erstmal aufarbeiten, was so in den vergangenen Wochen alles passiert ist.
Und ich will beginnen direkt mit Jannik Sinner. Der ist momentan vielleicht, bin ich gespannt, was du gleich sagst, immer noch der Beste. Du hast ja sogar getippt, dass er Miami gewinnen wird. Ist er für dich momentan in der eigenen Liga unterwegs, auch wenn er das erste Turnier Indian Wells nicht gewonnen hat?
Auf Hartplatz ja. Also was der für ein Tier geworden ist, ist unfassbar. Ich meine, wir wissen schon länger, dass er großes Talent hat, aber man weiß ja dann doch nie, ob das dann wirklich auch zu den großen Erfolgen führt. Und bei seinen Grand-Slam-Resultaten, also vor diesem Jahr, war schon so, nicht immer eine Entwicklung zu sehen. Und ich habe während des Finals jetzt in Miami gegen Dimitrov auch mal zurückgedacht. Vor nicht mal einem Jahr hat er bei den French Open da in der zweiten Runde gespielt, wo ich ja im Stadion war und mir 5 Stunden ansah, wie er sich da an Daniel Altmaier die Zähne ausgebissen hat. Und er hat das super gemacht, der Deutsche, kein Thema. Aber dieser Sinner und der jetzige sind einfach nicht vergleichbar. Also damals hatte Sinner in dem Match 84 Unforced Errors gemacht. Ich will das jetzt auch nicht 1:1 übereinander legen, weil Ballwechsel auf Sand länger sind, der Ball verspringt leichter, man macht mehr Fehler. Trotzdem fand ich ihn damals sehr wild, auch mit der Rückhand teilweise, die wackelte. Ich habe zum besseren Vergleich auch jetzt nochmal sein US Open Match mit Zverev angeschaut, wo er auch auf Hartplatz spielte. Und damals, also vergangenes September erst, hat er auch 70 Unforced Errors gemacht und allein 35 mit der Rückhand. Und auf diesen Schlag will ich kurz hinaus, weil der hat auch eine irre Entwicklung genommen. Gestern hat er, also gestern war er schon am Sonntag, da im Finale hat er nicht einen Fehler gemacht im ganzen Match. Das ist unfassbar. Also keinen leichten Fehler. Er hat zweimal die Rückhand nicht zurückgebracht. Das war aber, als er aus vollem Lauf nicht wirklich rankam. Hatte er den Ball im Schläger, kam er immer zurück. Und mich hat diese Rückhand von Sinner fast schon an Djokovic erinnert. Also wie er die aus vollem Lauf teils zu Passierbällen ansetzte, wie auch beim Satzball. Das war wirklich unglaublich. Den Aufschlag von ihm hatten wir schon angesprochen. Ich meine, er hat im Finale nur ein bisschen mehr als die Hälfte seiner ersten ins Feld gebracht. Und trotzdem hat Dimitrov in dem ganzen Match eine Breakchance gehabt. Weil einfach, wenn der erste kam, dann war es praktisch automatisch ein Punktgewinn. Und der ist halt auch so, der erinnert mich auch an Djokovic, muss ich sagen. Der ist oft nicht irre schnell, aber so präzise. Sinner ist dazu jetzt auch noch beweglicher als früher, hat so eine gute Balance. Wo ist da auf Hartplatz eine Schwäche, die du attackieren kannst? Also ich weiß es nicht. Würden morgen die US Open beginnen? Ich würde nicht eine Sekunde überlegen, wen ich als Sieger tippe. Dieses Niveau aktuell kann meiner Meinung nach nicht mal Djokovic gehen. Und klar, Alcaraz kann an einem perfekten Tag vielleicht mal gewinnen. Indian Wells waren besondere Bedingungen, die haben wir jetzt bei aus US Open nicht. Aber was halt bei Alcaraz und Sinner auch der Unterschied ist, das Level von Sinner lässt sich augenscheinlich viel leichter reproduzieren als das von Alcaraz. Das schwankt mehr. Aber, und das macht jetzt spannend, wir wechseln jetzt auf Sand und ich kann gleich vorab sagen, ich traue Sinner auch da viel zu. French Open waren ja eigentlich auch der erste Grand Slam, wo er so richtig von sich reden machte mit dem Viertelfinale. Und gegen den Nadal kann man mal in Paris verlieren. Aber trotzdem, wir müssen auch bedenken, wir reden damals noch von einer schwächeren Sinner-Version als heute. Also wenn dieser Sinner sich jetzt so stark bewegt und die gleiche Balance wie auf Hartplatz zeigt, dann glaube ich, dann rauschen seine Passierbälle an den anderen nur so vorbei. Und trotzdem denke ich aber auch, dass Sand ein kleiner Gleichmacher jetzt wird und Sinner da jetzt nicht so dominieren wird. Es ist fast frech von mir, jetzt vor der Sandplatzsaison zu fragen und wir dürfen beide unsere Tipps auch ändern, aber wenn ich dich jetzt fragen würde, welcher French Open-Sieger würde dich denn Stand jetzt nicht total überraschen?
Naja, also Alcaraz würde mich nicht total überraschen. Djokovic würde mich auch nicht total überraschen und Jannik Sinner würde mich auch nicht total überraschen. Bei den anderen, die man da noch vielleicht so auf dem Zettel hat, da nenne ich mal so Zverev, Medvedev, Rüd, das würde mich schon mehr überraschen. Wie ist das bei dir?
eigentlich sehr ähnlich. Also Alcaraz hat das mit Indian Wells gezeigt, da habe ich sogar die wenigsten Fragezeichen, weil Indian Wells ist ja fast ein Sandhartplatz. Und genau, Sinner wie du, Djokovic, da kommen wir später noch dazu, aber die Probleme von dem sind noch lange nicht groß genug, dass mich ein Titel von dem überraschen würde. Genau, Medvedev würde mich tatsächlich sehr überraschen. Also ich sehe das in Paris nicht, auch wenn er sich ein bisschen mehr mit Sand angefreundet hat. Dann doch eher Zverev, der sich ja zu Hause fühlt. Bei Zverev und Ruud ist echt so ein Halbfinale oder Finale, da wäre ich dann jetzt gar nicht so überrascht. Aber dieser letzte Schritt, diesen Triumph, das würde mich dann doch erstaunen.
Ja.
Und einen Namen hast du nicht erwähnt, ganz kurz will ich ihn, damit wir nicht völlig vergessen, es gibt ja auch noch einen Rafael Nadal, der ja an sich in Paris die geringste Überraschung ist. Aber ich kann dich verstehen, ich würde ihn auch gern zumindest einmal bei einem Turnier vorher aufschlagen sehen, bevor wir ihn da zu den Favoriten zählen.
Ja, ja, ja. Also eine Überraschung wäre es dann irgendwie ja schon. Also natürlich musst du Rafael Nadal, wenn es dazu kommt, irgendwo dann auch auf dem Zettel haben, aber trotzdem... Bei der Frage, so wie du sie formuliert hast, habe ich ihn jetzt nicht erwähnt. Aber du zum Beispiel, oder ich auch, eigentlich wir beide nicht, wir haben jetzt auch nicht Gregor Dimitrov erwähnt. Mhm. Warum eigentlich nicht? Hat der dich nicht so sehr beeindruckt in Miami oder was war? Oder warum hast du ihn nicht genannt?
Ja, doch, beeindruckt hat er mich sehr. Also, er ist jetzt, ist der letztes Mal, jetzt ist er auch in den Top Ten wieder, die einhändige Rückhand ist zurück, juhu. Aber als der 2018 zum letzten Mal in den Top Ten stand, da waren dort so Spieler wie Del Potro, Cilic, Anderson, Thiem, Isner, die spielen alle entweder nicht mehr oder sind weit von der Form früherer Tage entfernt und dass Dimitrov da jetzt mit 32 wirklich sich da zurückgekämpft hat, ist eine große Leistung. Aber ja, er bekam ja direkt zu Karrierebeginn diesen Spitznamen Babyfett. An dem Vergleich mit Federer ist er ein bisschen zerbrochen lange. Hatte auch zu viele Optionen in seinem Spiel, was er auch zuletzt betonte. Wenn du 15 Optionen hast, kann dich das eben schnell verwirren. Und jetzt ist ihm halt klar geworden, dass er die Dinge vereinfachen muss. Und das sieht man auch, finde ich, in seinem Spiel. Also das jetzt war nicht mehr Babyfett, sondern eher Oldiefett. Und das meine ich wirklich als großmögliches Kompliment, weil es war einfach die späte, sehr aggressive Form von Federer. Die ist
nah an der Linie, ne?
Genau, nah an der Linie, offensiv. Die hat es ja dann sogar ermöglicht, Nadal auf Nicht-Sandplätzen vor Probleme zu stellen. Und bisschen doof, dass ich jetzt Dimitrov wieder mit Federer vergleiche, aber wer das Match gegen Alcaraz gesehen hat, der muss sich daran erinnert gefühlt haben. Also nah an der Linie, aber auch das mit den Returns, da stand, ist er teilweise fast bis ins TT-Feld vorgerückt und hat die fast als Half-Volleys gespielt, was ich so auch nur von Federer gesehen habe. Und er war da wirklich unglaublich in dem Match. Wobei ich schon sagen muss, ich hatte das jetzt nicht erwartet, will ich gar nicht so tun, aber der Sieg gegen Zverev hat mich dann fast noch mehr überrascht, weil einfach dieses Matchup bisher so einseitig war. Es ist nicht das erste Mal, dass Dimitrov da mit einer tollen Form reinging. Das war letztes Jahr French Open auch so. Da hatte ich Night Session Tickets und dachte, oh, tolles Match. Und dann wurde er da sowas von zerlegt und hat wirklich kaum einen Ball getroffen. Hat da auch versucht, längere Ballwechsel mit Zverev zu spielen, was einfach keine gute Idee ist, weil der viel konstanter ist. Und diesmal hat er auch gegen Zverev einfach konstant, offensiv wirklich versucht, da den ständig unter Druck zu setzen und da die Punkte zu beenden und nicht da lange Ballwechsel mit Zverev zu spielen. Hat natürlich immer wieder diese tollen Winner mit der einhändigen Rückhand, die sehen natürlich super aus, keine Frage, gespielt, aber ich finde fast, dass die Vorhand noch entscheidender war. Die war auch deutlich aggressiver als sonst. Und klar hat es in Miami dann auch geholfen, dass die Bälle nicht hoch abspringen. Das wird dann sicher nochmal ein anderes Matchup wieder, wenn wir auf Sand gehen. Da wird es gegen Zverev schwieriger für Dimitrov, glaube ich. Und das ist halt das, weshalb ich den eben nicht genannt habe. Wir kommen später auch noch bei den Damen zu Collins, aber Dimitrov ist schon so ein Spieler, klar wirkt er jetzt ein bisschen stabiler über die vergangenen Monate, aber und scheint da auch, wie erwähnt, ein bisschen Spielweise gefunden zu haben, dieses Offensivere. Trotzdem ist er für mich immer noch ein Spieler, in meinem Kopf zumindest, der schnell heiß und kalt läuft. Mhm. Und wenn ich jetzt jedes Mal einen Hunderter dafür bekommen hätte, wenn jemand jetzt sagt, okay, Dimitrov, der startet jetzt richtig durch, dann könnte ich davon wahrscheinlich inzwischen eine Weltreise finanzieren. Also das ist halt so, deswegen bin ich da noch ein bisschen vorsichtig, aber ich bin sehr gespannt, was er auf Sand reißen kann. Spielt er so wie gegen Carlos Alcaraz, ist es ein absoluter Genuss zum Zuschauen.
Ja, also ich freue mich auch total. Ich finde es immer schön, wenn so Leute, die eigentlich schon so lange mit dabei sind, irgendwie dann nochmal wieder so einen kleinen Peak erleben. Und ich meine, er ist ja auch absolut akzeptiert und gern gesehen in der Szene und klar, dass man ihm gerne zuschaut, ist ja nun auch unbestritten. Also nenn mir einen, der dem nicht gerne beim Tennisspielen zuguckt. Aber jetzt hast du Carlos Alcaraz gerade schon erwähnt, am Ende deiner Antwort zuvor. Was glaubst du, wo wir da gerade bei ihm stehen? Indian Wells ziemlich stark, hat gegen Zverev gewonnen, hat gegen Sinner gewonnen, hat gegen Medvedev gewonnen. In Miami dann allerdings ziemlich chancenlos gegen Dimitrov.
Ja, das klingt nach einem Match, in dem er von Dimitrov vermöbelt wurde. Jetzt vielleicht komisch, aber ich bin bei Alcaraz schon deutlich positiver gestimmt als noch vor einigen Wochen. Hat Alcaraz gegen Dimitrov am Limit agiert? Sicher nicht, aber Dimitrov war da echt teils kaum spielbar. Und zuvor war eben Alcaraz, hat eigentlich ganz gute Form gezeigt. Ich habe ja vorhin schon angedeutet, im Hinblick jetzt, es kommt ja jetzt die Sandplatzsaison. Und im Hinblick darauf finde ich fast schon die Leistung in Indian Wells wichtiger als das, was er in Miami gezeigt hat. Einfach weil die Bedingungen ähnlicher sind. Und abseits jetzt dieses Dimitrov-Matches hat Alcaraz schon endlich mal wieder diesen Spaß auf den Court ausgestrahlt, der für ihn so wichtig ist. Eventuell nicht direkt bei der Attacke des Bienenvolks im Zverev-Match, aber als diese Bienen dann entfernt waren von dem Super-Imker da und er auch noch die letzte von seiner Taschen verschwunden war, da wurde er dann lockerer und hat dann befreit aufgespielt.
Was für eine Szene, ne? Wahnsinn. Das ja, ist was für ein kuriosester Moment am Ende des Jahres oder so, ja.
Absolut, müssen wir uns merken. Und er macht dann einfach Spaß. Also das sogar Andy Murray hat ja dann getwittert, hey, also Alcaraz spielen zu sehen, bringt mich zum Lächeln. Und das, der wirkte halt jetzt auch in den Matches, wo du erwähnt hast, gegen Zverev, gegen Sinner, gegen Medvedev, nicht mehr so planlos wie noch in Australien. Lag womöglich auch am Coach Ferrero, da komme ich gleich nochmal zurück, aber er hat sich eben auch mal seinen Gegnern zumindest ein wenig angepasst, was er sonst ja teils überhaupt nicht gemacht hat und hat verschiedene Return-Positionen in den Matches probiert. Hat gegen Sinner zum Beispiel nach dem verlorenen ersten Satz häufiger Rückhandslice eingesetzt, um Tempo rauszunehmen. Und vor allem hat er aufgehört, sich da ein Hitting-Duell mit Sinner zu liefern, was er nur verlieren kann. Sondern hat da einfach seinen Bällen viel mehr Spin gegeben, was es dann für Sinner deutlich schwieriger wurde. Da bin ich echt gespannt, ob das auch auf Sand auch eine Taktik gegen Sinner sein kann, weil das hat Altmaier auch schon so gezeigt da. Und für die Rivalität war es halt auch wichtig, dass jetzt Alcaraz mal wieder gewonnen hat, weil das schaukelt sich so richtig schön hoch, ohne dass einer halt zu viele Narben gegen den anderen ansammelt, wie es jetzt zum Beispiel bei Federer früh gegen Nadal so war. Und es war jetzt nicht immer super, super Niveau, dieses Duell, aber sie haben nicht immer zur gleichen Zeit auf höchstem Niveau agiert. Aber es ging dann eben sicher auch vielen wie dir, die es halt dann nachts irgendwie oder spät nicht sehen konnten, nur die Highlights danach. Und die Highlights sahen ziemlich geil aus. Also, und das reicht halt eben. Und das reicht, um das Duell weiter zu hypen.
Und also, das ist perfekt, dass es sich genau nochmal jetzt gerade so aufbauscht. Und ich weiß nicht, ob es daran gelegen hat, dass ich natürlich momentan viel auch mit dem Tischtennis unterwegs bin. Aber ich gucke dann in die Highlights rein und denke, wie haben die denn da jetzt gerade wieder draufgeprügelt? Was ist das für ein Tempo, was für eine Intensität? Das fand ich schon beeindruckend.
Ja, definitiv. Also wie gesagt, das ganze Duell hatte nicht dieses Niveau, aber es gab diese richtigen Mega-Highlights und also ich würde mich sehr freuen und hoffe, dass wir das Duell bald wieder auf Sand sehen. Ich glaube, in Madrid wäre Alcaraz kaum zu schlagen, da springt der Ball auch so krass hoch ab. Aber andernorts wäre ich da sehr gespannt. Und was ich dich da aber noch fragen wollte, in den Wells haben wir ein bisschen das Positive daran gesehen, in Miami das Negative. Was hältst du denn vom inzwischen erlaubten Coaching generell? Weil es entspricht zwar den Regeln, aber das Beispiel Alcaraz, da nimmt es teils fast überhand. Und es kann ihm einerseits helfen, nötige Anpassungen vorzunehmen, wie eben in Indian Wells. Aber wenn Ferrero dann eben mal nicht die goldene Lösung hat, wie gegen Dimitrov, dann wirkt Alcaraz teilweise einfach komplett ratlos.
Ja, aber das muss ja individuell gelöst werden. Ich meine, wenn man die Möglichkeit hat, das einzusetzen und da mit dem Spieler zu sprechen, dann muss das eigentlich genau so zwischen Spieler und Coach sein, dass die da ihren genauen Weg finden. Manche sind ja total kommunikativ. Bei anderen Sportarten ist es ja zum Beispiel so, dass du hauptsächlich dann hast du vielleicht nochmal ein Timeout oder eine Satzpause oder so. Dann kann man da reden. Und da kann man auch immer sehr schön verfolgen. Der eine hört sich das einfach alles nur an, der andere redet ganz viel, Novak Djokovic schreit gerne mal in die Box und so, aber ich glaube nicht, dass man das jetzt so verallgemeinern kann und sagen kann, das oder das ist jetzt so dann da der richtige Weg. Ich glaube, das ist individuell.
Ja, das Einzige ist, es verändert schon ein bisschen das Spiel im Vergleich zu früher. Also früher war es halt Aufgabe der Spieler, die Rätsel, die der Gegner dir stellt, allein zu lesen, größtenteils. Klar gab es alle möglichen Geheimzeichen, aber du kannst auch nicht so viel damit zum Ausdruck zu bringen, wie mit ständigen 30-sekündigen Wortsalven. Also ich finde es generell nicht schlecht, weil manche sich eben streng an die No-Coaching-Regel hielten und andere eben versuchten, sich dann Vorteil zu erschleichen. Deswegen, ich bin grundsätzlich schon für dieses Coaching. Kann ein Match auch ja besser oder spannender machen, wenn ein Spieler eben dank dieses Coachings dann Gegenmittel findet, um sich da richtig erwehren zu können. Aber ein wenig Bedenken habe ich bei Alcaraz schon, wenn er dann auch sagt, er wusste gar nicht mehr, was er tun soll und fand gar keine Ansätze, was er ändern kann. Also die Abhängigkeit bei ihm zu Ferrero ist mir manchmal ein bisschen zu groß. Mhm. Klar wird er hoffentlich nicht öfter wegen einer Knie-OP bei Grand Slam fehlen wie in Australien, weil wenn das so ist, kann man ja fast schon von der Favoritenliste streichen, wenn er dann gar keine eigenen Lösungen findet. Deswegen fände ich schon gut, wenn er gerade mal so bei Masters oder so dann mal versucht, das auch mal selbst auszutesten und nicht immer sich nur auf Ferrero zu verlassen.
Ja, also in puncto Abhängigkeit, das ist natürlich, okay, den Punkt sehe ich, wenn es dann irgendwie nicht so richtig funktioniert, wenn er da nicht sitzt oder so. Klar, du musst als Spieler schon natürlich immer noch deine eigene Taktik finden und das sollte meiner Meinung nach so ein bisschen untermauert werden oder so diesen Austausch. Ich finde das gut, dass es den gibt, aber du musst natürlich trotzdem irgendwie selbst noch von deinem eigenen Spiel überzeugt sein, das denke ich schon. Dann lass uns noch weitermachen mit Medvedev und Zverev. Beide nah dran gewesen, aber beide keinen Titel geholt. Wenn du die jetzt gerade ranken müsstest, wie würdest du das machen?
Ja, schwierig. Also es ging nach Indian Wells, Miami fehlte da noch, ich habe es jetzt noch nicht aktualisiert, aber da ging so Statistik rum von dem prozentualen Sieganteil seit Australian Open, ich glaube 2023 waren es. Da kam Sinner als einziger über 85%, Djokovic und Alcaraz liegen aber nur knapp dahinter und Medvedev hat es auch noch über 80% geschafft. Und dann kam eine Riesenlücke und dann kam eben kam der Rest so ungefähr, auch Zverev mit so grad 70%. Mhm. Und wenn man das so sieht, hat man halt eine klare Top 4. Allerdings ist Zverevs Bilanz schon ein bisschen getrübt, dadurch, dass er da halt vergangenes Jahr erst von dieser langen, schweren Verletzung zurückkam. Deswegen, ja, den sehe ich als einzigen schon näher dran, aber einen Tick dahinter. Trotzdem würde ich fast auch mit Medvedev, obwohl er jetzt auch wieder Halbfinale, Finale erreicht hat, von den Top 3 trennen wollen, weil von den letzten 16 Matches gegen Djokovic, Sinner und Alcaraz hat er 14 verloren. Und vor allem dieses Head-to-Head mit Sinner ist halt krass. Das hat er ja anfangs mit 6-0 total dominiert. Mhm. Und Sinner schien wirklich überhaupt kein Mittel zu haben. Und jetzt hat Sinner 5-mal in Folge gewonnen und das hat sich komplett gedreht. Und da ist eben so ganz wichtig der Ausschlag. Wir haben erwähnt, dass es Sinner, der von Sinner deutlich besser geworden ist. Aber genauso ist der von Medvedev, der auch mal einen echt starken hatte, schlechter geworden. Also inzwischen ist Medvedev der einzige Top-10-Spieler, der in dem Jahr seinen Aufschlag nicht mal zu 80% halten konnte. Zum Vergleich, Sinner kommt auf einen Wert von etwa 94% und auch bei Zverev, ja, und auch bei Zverev liegt dieser um die 90%. Also Medvedev ist da so weit entfernt und kann natürlich nicht immer nur auf Break setzen. Gegen Sinner hat er jetzt nicht mal die Hälfte seiner Aufschlagpunkte gewonnen. Natürlich retourniert Sinner auch überragend, aber das darf nicht sein. So gewinnst du keinen Grand Slam. Und daher bin ich bei Zverev gerade sogar ein bisschen positiver gestimmt, was die Wochen betrifft zuletzt, weil es waren jetzt nie so seine Lieblingsturniere. In Indian Wells hat er jetzt im Viertelfinale die beste Leistung seiner Karriere eingestellt. Auch in Miami war er jetzt in 9 Anläufen erst einmal weitergekommen als jetzt bis zum Halbfinale. Klar ist mal ein schwächerer Satz dabei, erster Satz gegen Eubanks war noch nichts, aber er hat nicht mehr diese Komplettausfälle und auch wenn ein Indian Wells dann mal von Alcaraz ein wenig entzaubert wird, aber das kann bei diesen Bedingungen einfach mal passieren gegen den Alcaraz. Ich finde trotzdem, ja, Niederlage gegen Dimitrov war ärgerlich, den hat er gefühlt halt bisher immer in der Tasche und bei einem Breakball war er mir da auch ein bisschen zu passiv zögerlich, aber das war halt eine Ausnahme. Ich fand ihn insgesamt auch offensiver als früher, generell, also auch bei wichtigen Punkten. Er nimmt das Heft öfter in die Hand, statt nur abzuwarten. Und die Vorhand wirkte auch stabiler, auch wenn sie jetzt neben der Rückhand immer noch der Schlag ist, der zuerst einknickt. Aber das stimmt mich schon positiv für die Sandplatzsaison, was Zverev betrifft. Und ja, also hinter Alcaraz und Djokovic, mal schauen, Sinner müssen wir gucken, wo wir ihn einsortieren dann. Aber da sehe ich ihn schon so auf Sand, einer der Top 4. Wie gesagt, Nadal lasse ich erst mal raus, bis wir da ein Match gesehen haben.
Ja, und der Lieblingsbelag von Dani Medvedev kommt jetzt ja auch, ne?
Ja, absolut.
Hat er uns letztes Jahr ja bewiesen, dass es schon auch gehen kann. Aber naja, wir wissen alle, dass es der Lieblingsbelag wohl nie werden wird. Wir müssen noch über Novak Djokovic reden. Zum einen sportlich und dann ist da natürlich auch noch was anderes passiert. Wir fangen erstmal mit dem sportlichen Teil an. Indian Wells, dritte Runde gegen Nadi. Ich glaube, den habe ich sogar gepickt, oder? Am Ende des letzten Jahres.
Ja, hast du,
ich glaube, der ist in meinem Team. Ich vergesse das leider immer wieder, ehrlich gesagt. Ich könnte dir momentan nicht sagen, wen ich genau gepickt habe. Ich muss mir das, habe ich schon mal gesagt, glaube ich, irgendwo aufschreiben und dann vergesse ich es doch wieder. Aber ja, macht dir das irgendwie Sorgen, diese Niederlage gegen Nadi, Indian Wells, dritte Runde?
Sorgen direkt nicht. Ich meine, der Typ hat 24 Grand Slam-Siege gewonnen, hat körperlich keine großen Probleme. Also jeder andere Tennisspieler würde alles darum geben, um in dieser Position zu sein. Es hat mich aber schon erstaunt. Also du hast ja netterweise erwähnt, dass ich den Miami-Turniersieg von Sinner richtig vorhersagte, aber mit Djokovic und Indian Wells lag ich genauso daneben. Ich dachte echt, der will jetzt wie im vergangenen Jahr in Cincinnati halt nach der überraschenden Wimbledon-Niederlage gegen Alcaraz direkt ein Zeichen setzen, so jetzt nach dieser klaren Niederlage gegen Sinner in Australien. Klar ist die Phase zwischen Australian Open und Beginn der French Open oft so die schwächste von ihm. Nur kam er halt sonst meist von dem Australian Open-Sieg. Und jetzt fehlt ihm dieses Triumphgefühl halt ein bisschen länger. Und es fällt schon auf, dass es ein bisschen schwieriger ihm gerade fällt, diese hohe Konstanz wie sonst über längere Zeit zu halten. Und ein wenig bröckelt natürlich dieser Nimbus der Unbesiegbarkeit gerade. Also vor allem gegen die ganz junge Generation, weil 9 seiner vergangenen 13 Niederlagen hat er gegen Spieler kassiert, die eben erst in den 2000er geboren sind. Die ganzen 90er, die hat er weiter in der Tasche, die haben genug Narbengewebe eingesammelt, die glauben nicht so richtig dran, aber die jungen Kids, da merkst du, dass da irgendwie mehr geht. Also Nadi hat dann auch, finde ich, sehr auffällig, ähnlich wie Sinner, die Rückhand von Djokovic bearbeitet. Vielleicht ist das eine Taktik, mal sehen. Und dass Djokovic die kleine Krise nicht egal ist, hat man im Match gegen Nadi schon gesehen, weil ich hatte ihn hier auch schon ausdrücklich gelobt, dass er nach Niederlagen oft extrem fair ist, beim Handshake auch. Daher würde ich jetzt auch mir das Recht herausnehmen zu sagen, dass ich dies diesmal nicht so gut fand, weil es gab ja die Szene im Match, wo sich Djokovic fürchterlich aufregte, als Nadi nach dem Aufschlag von Djokovic ja kurz reglos stehen blieb und auf die Linie starrte, weil er den Ball wohl im Ausgesehen hatte.
Ja.
Es ging aber dann weiter, Djokovic hat auch weitergespielt, hat es vielleicht aus dem Augenwinkel gesehen und den Punkt verloren. Aber ja, klar, ist so, wenn man den Punkt wirklich abbricht, kann man den anderen den Punkt zugesprochen werden. Das ist so, was Djokovic hier eingefordert hat, aber in der Szene liegt er falsch. Also das sehe ich wie der Schiedsrichter und wie die meisten anderen. Ich denke und hoffe, das weiß Djokovic inzwischen auch, wenn er das danach im Video gesehen hat, weil es ging dann auch ja Videos rum, ich habe dir auch eins geteilt, also wie Djokovic selbst in einem US Open Match gegen Wawrinka bei Einstand in einem wichtigen Moment viel länger stehen geblieben ist, sich sogar abgedreht hat und dann trotzdem den Punkt holte am Ende und da hat er sich auch nicht gesagt, ja gut, Wawrinka soll den Punkt kriegen.
Ja, das ist immer so ein Pokerspiel auch, finde ich. Ne? Du kannst ja auch, ich stelle mir gerade vor, ich rücke ans Netz vor und spiele vielleicht einen Halbvolley, der mir irgendwie vor die Füße fällt und danach ist klar, der Gegner kann sich eine Ecke aussuchen. Dann kann man ja auch diese Spielchen machen. Ich reg mich erstmal gar nicht, bleib einfach stehen und im allerletzten Moment entscheide ich mich für eine Ecke. Also das ist ja so ähnlich, sage ich mal.
Ja, nee, aber mir geht es jetzt gar nicht darum, dass er sich hier aufgeregt hat in der Hitze des Moments. Du spielst selbst nicht gut, bist ein bisschen gereizt, das passiert schon. Was mich ein bisschen gestört hat, dass er, obwohl er dieser Punkt am Matchausgang am Ende überhaupt nichts geändert hat und zwischen, glaube ich, eine gute Stunde vergangen war, er beim Handshake Nadi am Netz nochmal sagen muss, hey, war falsch, was du getan hast, aber gut gespielt. Das fand ich nicht so nett, weil Nadi hat da auch ein bisschen ängstlich reagiert. Tut mir leid, ich wollte nicht respektlos wirken. Mhm. Und ey, super, dieser Junge hat gerade gegen dich, du bist zufällig auch noch sein Idol und hat gerade den größten Moment seiner Karriere erlebt. Und das Erste, was du ihm sagst, ist, dass er sich schlecht fühlen sollte, weil er sich nicht richtig verhalten hat, was nicht stimmt. Und das zeigt aber halt auch, dass er ein bisschen genervt von seinem eigenen Spiel gerade ist. Und dann, was du ja auch schon angedeutet hast, kam wenig später, schon einige Tage, aber dann kam die Meldung, dass er sich von Coach Goran Ivanisevic trennt, mit dem er eben viele große Erfolge feierte. Irgendwie überraschend. Andererseits hatte der gut vernetzte US-Podcaster Greg Shapiro ja schon Tage zuvor angekündigt, dass Djokovic ein bisschen unzufrieden mit seinem Team ist und Änderungen bevorstehen. Was glaubst du denn, wer sollte da Nachfolger auch werden? So mal gefragt, also Rückkehr von Boris Becker oder besser gleich Tony Nadal?
John McEnroe.
Ja, wäre auch gut.
Also ja, ist ja ganz spannend. Ich habe auch ein bisschen gelesen, noch ein bisschen recherchiert. Andy Roddick hat gesagt, dass ich nicht unbedingt vorstellen kann, dass das jemand wird, der so ganz neu ist. Gerade jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt in der Karriere. Dann ist natürlich noch der Nedat Simonjić, da auch noch der Landsmann ein Thema. Ja, Boris Becker tatsächlich, das könnte ich mir sogar vorstellen, allerdings nicht aufgrund der Voraussetzungen mit den Reisen, die Becker machen müsste, mit seiner Verpflichtung bei Eurosport und so, aber so rein, also ist schon gut, glaube ich, wenn das einer machen würde, jetzt der vielleicht schon mal da gewesen ist. So ein ganz neues Abenteuer jetzt mit, ich glaube 37 ist er, korrigiere mich, oder 36, eins von beiden.
Ich glaube 37.
Das kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen.
Nee, ich auch nicht, also mein Toni Nadal, Djokovic ist 36 natürlich, der wird 37 ja immer vor den, das ist immer vor dem French Open, hat er Geburtstag im Mai, sorry. Ja. Das nur am Rande, auch wenn Toni Nadal nur ein Spaß war, ich meine, gut, Boris Becker, warum nicht, aber das ist schon, also du sagst Eurosport, aber hätte ja auch Einreiseprobleme, also US Open, Wimbledon darf er nicht, das wäre sicher auch, was dagegen spricht, und man hat ja dann auch noch Federers Erfolgscoach Severin Lüthi so ins Spiel gebracht, bei Social Media habe ich häufiger gelesen, aber kann ich mir auch gar nicht vorstellen, weil Federer und Djokovic respektieren sich, aber vielmehr auch nicht, auch wenn er da beim Abschied beim Lever Cup war, und die waren zu große Rivalen und Lüthi war immer so sehr Team Federer, also dass der da Djokovic dabei helfen würde, jetzt, dass er sich noch weiter von Federer absetzt und noch andere Rekorde wie die Turniersiege von Federer bricht, das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Ich glaube, es würde in der Schweiz auch als Hochverrat gelten.
Mal anders gefragt vielleicht, also für deinen Gedanken gleich gerne weiter, aber mal anders gefragt, ist es denn grundsätzlich überhaupt ein Problem, dass Ivan Nisevic weg ist, und braucht jetzt Djokovic unbedingt da eine neue Person?
Unbedingt nicht. Also Federer hat es ja auch bewiesen, dass man auch ohne Coach rumreisen kann. Dass Ivan Nisevic weg ist, weiß ich auch gar nicht, ob so ein großes Problem war. Ivan Nisevic hatte definitiv einen sehr großen Anteil, auch finde ich, oder einen wichtigen Anteil am Erfolg. Das ist der verbesserte Aufschlag von Djokovic. Es hilft ihm definitiv, gerade in sein jetzt, wo er älter ist. Und es kann aber durchaus sein, dass er jetzt ausgelernt hat, in Anführungszeichen, und spürte, dass ihm Ivan Nisevic nichts Neues mehr beibringen kann, weshalb er eben nochmal neue Impulse setzen will. Weil auch wenn sich der Fokus bei ihm langsam sich immer mehr in Richtung Familie schiebt, ist das Jahr für ihn trotzdem nochmal sehr wichtig. Also, wie gesagt, ganz oben auf der Liste steht sicher Olympia. Das hat er ja noch nicht gewonnen, da Einzelgold. Und der erwähnte Shapiro geht ja sogar so weit, dass er gehört haben will, dass Djokovic sogar darüber nachdenkt, auf Wimbledon zu verzichten, um die Goldchancen bei Olympia zu erhöhen, damit er nicht diesen schnellen Sandrasen-Sandwechsel hätte. Also da sieht man ja, ob das jetzt stimmt, sei mal dahingestellt. Ich glaube schon, dass er Wimbledon spielt, aber ich glaube auch, dass ihm jetzt die Sandplatzsaison super wichtig ist, mit dem Höhepunkt Olympia auch dann am Ende. Und jetzt kurz noch zum Coach zurück. Du hast ihn auch schon genannt. Ich glaube, dass es Simonjić wird. Also ganz ehrlich, mein erster Gedanke war schon, dass es wieder jemand aus seiner Ecke wird. Vielleicht nicht zwingend ein Serbe, aber schon aus der Gegend, wo er sich am besten verstanden fühlt. Der ist jetzt auch, Simonjić, sein Landsmann, ist jetzt auch in Monte Carlo vor Ort. Hatte große Erfolge im Doppel gefeiert, war lange Nummer 1, kennt die größte Bühne. Also wenn das jetzt halbwegs dort läuft, kann ich mir gut vorstellen, dass es der wird. Und dann müssen wir mal weitersehen. Also er wird sich, wie gesagt, sowas von auf, also jetzt erstmal French Open, aber später auch Olympia einschießen. Das kann dann manchmal auch zu viel des Drucks werden. Das haben wir auch schon in der Vergangenheit gesehen, aber mal abwarten. Also ich glaube zum Beispiel auch, dass so eine Nadal-Rückkehr auch nochmal einen Funken entfachen könnte.
Ja gut, dann drehen wir jetzt die Nadal-Runde, ne? Das müssen wir schon machen. Also ich habe ja von dir gehört, du hast ja auch versucht, dir Tickets zu organisieren für Roland Garros, und ich kenne das Prozedere auch. Ich bin da, vorletztes Jahr, glaube ich, da auch drin gewesen. Und dann landet man an einer bestimmten Stelle in dieser virtuellen Schlange. Und die soll wohl diesmal unfassbar lang gewesen sein, diese Schlange. Kannst du gleich gerne mal kurz berichten. Und das kann natürlich damit zusammenhängen, dass alle nochmal Rafa in Paris sehen wollen. Aber die Frage ist denn, wie ist denn überhaupt sein Zustand jetzt? Kann es sein, Rückkehr in Monte Carlo? Was erwartest du von dem? Und diese Ticketgeschichte kannst du meinetwegen auch gerne nochmal erzählen.
Ja, also ganz kurz zur Ticketgeschichte. Ja, also das ist definitiv wegen Nadal. Das legt auch Social Media nahe. Und ich habe sowas noch nie erlebt. Also da waren wirklich, wenn du dich dann später nochmal eingereiht hast, dann warst du selbst nach 4 Stunden noch irgendwie auf Platz 700.000.
Wahnsinn.
Also ich hatte ein bisschen Glück, weil dann nochmal Tickets aufgeploppt sind und ich dann irgendwie doch zumindest fünfstellig war, wenn auch hoch fünfstellig. Deswegen habe ich ein paar gute Tickets bekommen, aber mal schauen, ob er dann auch wirklich spielt, um da mal den Bogen zu schlagen. Ich meine, bei mir ist ja so, dass ich generell hingehe und auch andere Courts. Aber natürlich wäre es auch cool, Rafael Nadal noch einmal zu sehen. Das ist ja keine Frage. Ich weiß nur nicht, wenn ich mal so anfange, was sagt dir das, wenn ich dir sage, dass ich im Hintergrund sowohl Nadals Twitter-Account oder X als auch Instagram geöffnet habe und eben auch nochmal aktualisiert habe?
Vermutlich, dass jederzeit irgendwas passieren kann.
Ja, genau. Also es ist nicht das allerbeste Zeichen. Am Freitag ist, glaube ich, der Draw in Monte Carlo und irgendwie erwarte oder befürchte ich, dass wir da in den nächsten 48 Stunden wieder ein Holla Adolos bekommen. Ich würde mich wirklich nur zu gerne irren und versteht mich nicht falsch, das kann auch absolut sein, dass es der Fall ist. Ich habe keine wasserdichten Hinweise, dass es passieren wird. Aber ich glaube, er ist sich selbst vielleicht auch noch gar nicht sicher, was er macht. Es gab nur zuletzt wieder so ein paar Indizien, die nicht so gut klangen. Nachdem er anfangs sehr regelmäßig auch Bilder und Videos von sich auf dem Sandplatz postete, ist das zuletzt wieder deutlich zurückgegangen, auch auffällig fast. Und es wurden alte Bilder sogar nochmal gepostet. Ich hörte auch von verschiedenen Quellen, dass er zwar wieder trainierte, aber keine Aufschläge macht. Das kann schon mal sein, aber sie so komplett aus dem Trainingsprogramm zu streichen, macht schon wenig stutzig. Und dann berichtet ein französischer Journalist erst von Rückenproblemen und jetzt hört man so aus Spanien so ein bisschen, ja, es könnte doch wieder Bauchmuskelgeschichte sein, was mir noch mehr Sorgen machen würde. Es ist egal, wen man da auch lieber mag von denen, finde ich, aber jeder, der Big Three oder auch Big Four hat, verdient sich auf dem Platz verabschieden zu können. Und das muss man auch Nadal wünschen, weil das hat jetzt bei Federer schon so mäßig geklappt, aber er hatte zumindest im Jahr zuvor noch einmal bei seinem Turnier in Wimbledon spielen können. Und ja, auch nicht missverstehen bitte, also ich schreibe Nadal für die French Open überhaupt nicht ab, die Sandplatzsaison beginnt erst, ich beziehe mich da jetzt ein bisschen auf Monte Carlo, dass er das vielleicht absagt, noch ist danach auch Zeit oder wäre Zeit, falls er das tut. Nadal ist der Paris-König schlechthin, ähnlich wie Djokovic bei den Australian Open ist er für mich auch so gut, dass er nicht seine 100% bräuchte, um zu gewinnen, das hat er in der Vergangenheit auch schon gezeigt. Aber klar ist auch, desto mehr seine Spritzigkeit nachlässt, desto mehr muss er halt da rankommen. Und vor allem braucht er einen starken Aufschlag, sonst hat er keine Chance. Wie gesagt, keiner muss ihm den Titel wünschen, der ihn nicht mag. Aber ich finde schon, als Tennisfan sollte man ihm zumindest die Daumen drücken, dass er sich halt in Paris auch auf dem Court verabschieden kann und nicht mit einer Pressekonferenz. Und Gleiches wünsche ich übrigens auch Andy Murray, also für Wimbledon. Selbst wenn er dann eventuell noch weitermacht, aber er will ja auf alle Fälle dort nochmal spielen. Und das tat mir schon sehr leid, dass er sich da jetzt in Miami wieder die Bänder gerissen hat. Nachdem er dort echt gut gespielt hat zuvor, geht dir sicher ähnlich, oder?
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, natürlich, als Murray-Fan. Aber ich will das auch noch mal kurz sagen. Wir haben jetzt den 3. April und wenn ich das alles so höre, was du da auch, ich meine, du bist ja auch immer sehr belesen, was andere da so raushauen und schreiben und so und diese Updates zu Nadal. Am 3. April wünschte ich mir eigentlich, wir wären in einer anderen Ausgangslage, aber sind wir halt aktuell leider nicht. Und Andy Murray, ja, wirklich gut gespielt. Richtiges Achterbahn-Match. 3. Runde Miami ist das gewesen gegen Machac. 7-5, 5-7, 6-7. Dann diese Szene, wo er dann umgeknickt ist auf dem Weg vorne zum Netz. Und er hat ja immer tatsächlich schon diese Bandagen da an den Sprunggelenken. Mir ist das auch schon mal passiert, dass ich so weggeknickt bin, auch mit anderthalbfachem Bänderriss. Und das ist kein Weltuntergang, aber eine gewisse Zeit dauert es jetzt natürlich schon. Und er hat ja schon wieder da mit seinem Galgenhumor drauf reagiert und hat gesagt, ja, dann komme ich eben dann mit, ich weiß gar nicht mehr genau, wie er das formuliert hat, auf jeden Fall mit Andy Murray Humor ist er da wieder aufgetreten. Das finde ich eigentlich immer ganz witzig. Aber natürlich auch nicht unbedingt jetzt gerade eine gute Nachricht zum Auftakt der Sandplatzsaison. Lass uns vielleicht noch ein bisschen darauf gucken, bei wem es nicht ganz so gut gelaufen ist. Tsitsipas, Rune, Fritz und Tiafoe. Ich will es kurz einmal mit reingeben, auch für euch zu Hause. Also Tsitsipas hat bei diesen beiden großen Turnieren jetzt hauptsächlich natürlich, darüber sprechen wir, gegen Lehetschka und Schapovalov verloren. Das gegen Schapovalov auch irgendwie sehr überraschend. Rune, Miami, erste Runde gegen Marojan ganz deutlich, 1-6, 1-6. Taylor Fritz, Miami, erste Runde gegen Szybor Cvilic. Okay, der ist immer mal gefährlich, das haben wir schon gelernt in der Vergangenheit. Und Francis Tiafoe auch erste Runde Miami gegen O'Connell. Was sagst du zu denen so?
Ja, an mir macht immer am meisten Sorgen der, den ich am meisten zutraue. Daher sollte er es, wenn ich ihn dann gleich nenne, eher als Kompliment nehmen. Aber ja, nichts gegen Taylor Fritz, das ist ein sehr guter Spieler, der sicher zwischen 8 und 20 gehört. Aber wenn der zum Beispiel jetzt kein Grand Slam-Finale in seiner Karriere erreicht, würde ich jetzt nicht denken, oh je, was ist da schiefgelaufen, sondern eher gut, da gab es halt spielerische Limits. Ich halte jetzt Tiafoe auch nicht direkt für den kommenden Grand Slam-Champion, wenngleich ich es nicht völlig ausschließen will, aber da fällt jetzt schon auf, wie krass der eingebrochen ist zuletzt. Also das ist schon ein Schatten seiner selbst, muss man sagen. Ohne jedes Selbstbewusstsein, was ihn ja sonst so auszeichnet, der ist echt total auf der Suche seit seiner US Open Viertelfinal-Niederlage gegen Ben Shelton. Und ich glaube auch nicht, dass Tiafoe da auf dem Sand jetzt fündig wird. Tsitsipas hätte mich vor ein, zwei Jahren noch mehr gesorgt. Da habe ich mich inzwischen fast ein bisschen damit abgefunden, dass der seine Formkrisen hat und zwischendurch mal komplett die Richtung verliert und dann mehr durch wirre bis geklaute Sprüche auf Twitter auffällt, als durch Siege auf dem Tennisplatz. Und zu seinem Glück kommt aber jetzt ja die Sandplatzsaison, wo er es dann doch immer wieder aufblitzen lässt normalerweise. Also mal sehen, ob ihm das wieder gelingt. Aber tatsächlich ist mir eben Rune gerade das größte Rätsel, weil ich ihn jetzt vielleicht nicht ganz auf der Stufe von Alcaraz und Sinner erwartet hätte, jetzt schon, aber nahe dran. Und davon ist er gerade meilenweit entfernt. Manche mag jetzt vielleicht einwerfen, okay, ja, Stefan, für dich ist Rune doch schon ein Sorgenkind, weil er sich von Patrick Mouratoglou wieder trainieren lässt.
Ja.
Das ist nicht falsch, aber das ist nicht der einzige Grund. Also du hast jetzt das Match gegen Marau schon angesprochen, wie er sich da abgeschossen hat, abschießen hat lassen. Das war dann schon ja eklatant. Ja, er hat auf X danach wieder erklärt, dass er sich nicht 100% fit gefühlt habe, Energielevel niedrig und er hätte gar nicht spielen, antreten sollen im Nachhinein. Junge, das sagst du gefühlt nach jedem dritten Match. Also dann verzichte halt auch mal. Er hat in der Vergangenheit ewig mit einer Verletzung gespielt, wenn man ihm glauben darf. Keine Ahnung, wir kommen bei ihm gerade so ein bisschen Zweifel, ob er im Kopf auch bereit für die absolute Weltspitze ist. Aber eventuell dauert es auch nur länger. Kann ja sein, er ist noch jung. Er schrieb auch, dass Sinner eine Inspiration für ihn ist. Mal schauen. Ich bin gespannt. Auf Sandplatz ist er normal auch richtig gut. In der vergangenen Saison hatte dort nur Alcaraz eine höhere Siegquote. Also schauen wir mal, ob er die Kurve kriegt.
Gut, dann lass uns doch jetzt den Switch rüber machen zu den Damen. Danielle Collins ist natürlich der Name, der uns da zuallererst gerade entgegenspringt. Die hatte ja angekündigt, dass sie zurücktreten wird. Jetzt gewinnt sie Miami, das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Die ist dann oft gefragt worden, ob dieser Titel irgendwie was daran ändert. Jetzt muss man natürlich auch wissen, für all diejenigen, die das vielleicht nicht so ganz auf dem Schirm haben, die gesundheitlichen Probleme, die hat sie ja mal öffentlich gemacht. Sie leidet an Endometriose, das ist eine der häufigsten Unterleibserkrankungen bei Frauen. Dazu noch die rheumatoide Arthritis. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das ist ja auch was, womit sich Eva Lüss vor kurzem geoutet hat. Da geht es dann eher um die Gelenke. Also das ist alles wirklich, das ist jetzt nicht so, als wäre sie komplett frei von allem, Danielle Collins. Was traust du ihr jetzt noch zu nach diesem dann doch ziemlich überraschenden Erfolg in Miami für den Rest der Saison, bevor sie dann zurücktreten wird?
Ja, ich hatte es ja schon bei Dimitrov angedeutet, dass ich es bei ihr ein bisschen ähnlich sehe. Also auch Collins kann so ein, zwei Wochen komplett heiß laufen und dann wieder für längere Zeit verschwinden. Das kann natürlich bei ihr auch gesundheitliche Gründe haben. Du hast sie ja aufgezählt. Grundsätzlich ist sie eine ordentliche Sandplatzspielerin, hat in Palermo auch schon WTA-Titel vor 3 Jahren mal gewonnen, meine ich. Aber ich sehe sie auf Hartplatz schon stärker. Deswegen würde ich sie eher dann wieder Richtung US Open als gefährlich einschätzen. Aber klar, auch sonst. Als Favoritin willst du die, glaube ich, nicht früh im Draw haben, weil das ist schon eine Wahnsinns-Wettkämpferin. Gerade in Deutschland ist sie, glaube ich, nicht ganz so beliebt, seit sie Kerber 2019 da im Australian Open Achtelfinale war es, meine ich, mal wirklich so von der Platte gefegt hat. Und jetzt nicht mal, weil sie gewonnen hat, sondern weil sie auch auf dem Auf geht's von Kerber, die da sich im zweiten Satz etwas pushen wollte. Ja, doch beim nächsten Punktgewinn am Netz mit einem sehr lauten und aggressiven Come-on in Richtung von der 5 Meter entfernt stehenden Kerber revanchiert hat. Das kam nicht überall gut an. Wobei ich schon auch sagen muss, wer Collins wegen deren Leidenschaft und bis Aggressivität auf dem Platz nicht gut findet, aber gleichzeitig Siegemund toll findet, der hat eventuell eine zu dicke deutsche Brille auf, aber gilt natürlich auch andersrum. Also ich finde es auch wieder erstaunlich, wenn international Leute Collins abfeiern und gleichzeitig Siegemund kritisieren. Das finde ich genauso seltsam. Aber um zum Miami-Titel nochmal zu kommen, sie hat einfach mega gut gespielt, die anderthalb Wochen. Also ihre Rückhand war schon immer fantastisch. Aber diesmal hat auch das ganze Paket gestimmt. Also Bedingungen kamen mir natürlich auch entgegen, aber zum Beispiel Aufschlag war deutlich besser, als ich in der Vergangenheit schon gesehen habe. Und ja, dennoch, ein Rücktritt vom Rücktritt wurde sie oft genug gefragt, den will sie jetzt dennoch nicht geben, weil sie einfach ein bisschen genug von den vielen Reisen hat. Es ist natürlich auch gesundheitlich für sie schwieriger und sie will eben auch eine Familie aufbauen. Und daher freue ich mich jetzt einfach und auf das restliche Jahr mit ihr. Und ja, bin gespannt. Also einen Überraschungstitel schließe ich bei ihr nicht aus.
Ja, wird auf jeden Fall spannend sein, das nach diesem Titel jetzt zu beobachten. Bei ihr ist das ja auch so, ist ja recht spät erst aufgekommen mit 22. Jetzt vielleicht so in den letzten Monaten, die ihr noch bleiben. Wer weiß. Wir wollen natürlich auch nochmal auf die größeren, noch größeren Namen blicken. Natürlich Iga Świątek, Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Elena Rybakina. Okay, bei Sabalenka muss man natürlich dazu sagen, diese Leistung und das, was jetzt so passiert ist, was vielleicht auch noch passieren wird, das ist vielleicht nicht so ganz aussagekräftig für all diejenigen, die das nicht mitbekommen haben. Da geht es ja um den vermutlichen Suizid ihres Ex-Partners Konstantin Koltsov, ehemaliger Eishockey-Profi. Ganz tragische Geschichte. Das muss man hier mal mit erwähnen, aber rein sportlich gesehen, wie siehst du diese Big Four, wenn wir sie jetzt dann gerade so nennen wollen, aktuell?
Ja, also zu Sabalenko hast du alles gesagt. Ich werde auch weder darüber urteilen, ob sie spielen sollte oder da erstmal viel Kritik üben, ob da jetzt irgendwie das Spiel nicht gut genug ist. Also wenn die da mal eine frühe Niederlage einstecken sollte, ich hoffe einfach, dass sie gute Leute um sich rum hat, die ihr dabei helfen, das zu verarbeiten. Und wenn wir dann genau zu den anderen kommen, also mit Rybakina mal angefangen, die ja jetzt immerhin auch im Finale von Miami gestanden ist, für die werte ich das trotzdem als Erfolg. Sie ist jetzt an der Collins gescheitert, da hat einfach alles geklappt in den anderthalb Wochen, da sind die Bälle dann auch auf der Linie geklatscht, öfter als sonst, da hat Rybakina ein bisschen auch frustriert teilweise, aber sie hatte selbst genügend Breakchancen, also 1 von 11 ist ein bisschen zu wenig, das ist etwas, woran sie auch arbeiten muss, ihr Return ist halt nicht so stabil wie zum Beispiel von der Świątek, und ein bisschen ist sie dann auch mal ihr eigentlich überragender Aufschlag im Stich gelassen, also der kam auch kaum bisschen über 50%, das ist halt auch zu wenig, aber trotzdem, sie konnte jetzt mal ein Turnier gesund durchspielen, was ihr zuletzt auch nicht so häufig vergönnt war, hat sich in wirklich engen Dreisatzmatches, ich glaube 4-mal gleich durchgekämpft, was auch für Selbstvertrauen gut sein sollte, und ja, sie kann auch auf Sand sehr gut spielen, das haben wir in der Vergangenheit gesehen, deswegen, da bin ich sehr gespannt, wenn die jetzt mal gesund bleibt, ist die eine heiße Kandidatin für die nächsten Wochen. Gauff ist fast eine Geschichte für sich, die ist im WTA-Race, also dem Jahresranking, die Nummer 5 und das zu Recht, aber gefühlt spielt sie ihre Verhältnisse gerade kein gutes Tennis, schon seit einigen Monaten quält und kämpft sich eher durch Matches, was ihr erstaunlich häufig gelingt, muss man sagen. Nur irgendwann geht es halt auch mal schief wie in Miami. Also hatte dann jetzt auch teils Aufschlagprobleme in Indian Wells mal mit 17 Doppelfehler serviert, aber ihr könnt jetzt auch helfen, dass sie jetzt mit Sand wieder einen langsameren Belag kommt, wo sie mehr Zeit für ihre Vorhand erhält und ja, dann sich auch mit dieser Loopy-Vorhand, die sie da immer spielt, so einen Ballwechsel halten kann und vielleicht die Gegnerin sogar ein wenig zurückdrängen. Sie darf halt nur nicht zu häufig auf Świątek da treffen, das könnte ein bisschen schlecht fürs Selbstbewusstsein sonst werden.
Ich finde diesen Ball aber gar nicht so schlecht, muss ich sagen.
Ja, auf Sand definitiv. Ja. Weil der ist da schwierig, Druck drauf zu machen, kein Thema. Ja. Also da musst du schon richtig groß sein, um den dann von oben nehmen zu können. Mhm. Das geht dann vielleicht bei einem Zverev, aber das wird dann für die meisten Damen doch etwas schwieriger. Um jetzt auf Świątek noch zu kommen, also da mache ich mir für Sand gar keine Sorgen. Ich stelle mir vor, dass da jedes Mal die Sektkorken knallen in dem Team, wenn da die Sandplatzsaison beginnt. Weil, also in Indian Wells haben wir auch gesehen, da ist sie einfach mit dem kompletten Feld einmal Karussell gefahren. Also das hat mich da eher noch bestätigt. Die war so viel besser als der Rest da. Also hat in 6 Matches nicht einmal mehr als 4 Spiele in dem kompletten Match abgegeben. Also im zweiten Satz des Finales gegen Sakkari hat die Griechin 5 Punkte gemacht. Und klar, in den Wales sind halt ideale Bedingungen auch für sie. Hoher Ballabsprung, langsam, bisschen Wind noch dazu. Da ist sie unschlagbar. Und jetzt hat sie in Miami natürlich glatt gegen Alexandrova verloren. Ja, mag auf den ersten Blick überraschend kommen, aber auf der anderen Seite ist die halt genauso eine aggressiv und schnell spielende Gegnerin. So genau die Art Gegnerin eben, die Świątek auf dem schnellen Hartplatz große Probleme bereiten kann. Hat die ersten Aufschläge von Świątek teils wirklich innerhalb des Feldes retourniert. Und da Świątek so sehr unter Druck gesetzt von Anfang an, Aber dieses Problem, das wird dir halt erst wieder dann Richtung US Open Hartplatz begegnen. Ich glaube nicht, dass man das auf Sand reproduzieren kann, gerade so bei den French Open nicht. Deswegen glaube ich schon, dass da der Sieg nur über sie führt.
Ja, wenn man in dieser Bildsprache bleiben will, die Karten werden neu gemischt, dann hat man immer das Gefühl, finde ich, bei Swiatek, dass die, wenn sie ihre Karten dann vielleicht auch abgibt, die werden auch dann neu gemischt, aber gefühlt hat sie auf Sand dann irgendwie noch einen Ast, was sie die ganze Zeit dann so bei sich behält, oder?
Das ist schon fast ein Royal Flush, aber ja.
Ja, okay, Royal Flush ist schon wirklich richtig krass, aber ja, okay. So, dann lass uns vielleicht noch auf die sogenannten Comeback-Mütter schauen. Kannst du mal sagen, wer da vielleicht den besten Eindruck gemacht hat aus deiner Sicht? Gemeint sind natürlich Kerber, Osaka, Wozniacki und Svitolina, die teilweise auch untereinander, gegeneinander gespielt haben, jetzt in der letzten Zeit. Angie Kerber hat das Achtelfinale in Indian Wells erreicht, Miami erste Runde raus, Osaka zweimal dritte Runde bei beiden Turnieren, Wozniacki, das ist das beste Ergebnis jetzt erstmal so auf dem Papier hier von den genannten Viertelfinale Indian Wells, zweite Runde Miami und Svitolina einmal dritte Runde, einmal zweite Runde.
Ja, an sich erstmal machen alle einen guten Eindruck, das ist jetzt nicht nur so dahingesagt auch, es ist eine große Leistung, wie die alle zurückgekommen sind.
Ja.
Da ist wirklich auch keine, wo ich denke, oh je, warum tut sie sich das an? Das wird nichts. Das kann ich wirklich schon mal vorweg stellen. Svitolina hat jetzt nach ihrem sehr starken vergangenen Jahr in der Saison noch nicht den nächsten Schritt geschafft. Aber da war es ja auch so, dass sie dann vor allem auf Sand und auf Rasen richtig gut gespielt hat. Also schauen wir mal, ob sie das wiederholen kann. Bei Osaka würde ich es jetzt auf Sand und Rasen weniger erwarten, falls sie dort überhaupt viel spielt. Der fehlt aktuell noch die Konstanz. Aber die hat schon aufblitzen lassen, dass sie die Schläge immer noch da sind. Und die wird einfach hoffen, dass sie dann auf Hartplatz weniger auf Caroline Garcia trifft. Die entwickelt sich gerade ja so ein bisschen zu ihrer Angstgegnerin. Mhm. Und dann glaube ich schon, dass wir da Richtung US Open den nächsten Schritt sehen. Und ich bleibe auch dabei, wenn du mir sagst, eine von den Vieren gewinnt in den nächsten 2-3 Jahren den Grand Slam, würde ich immer noch auf Osaka gehen. Wozniacki ist jemand, den willst du als großer Name einfach überhaupt nicht früh in einem Draw sehen. Die kann mit ihrer Fähigkeit, die Bälle im Spiel zu halten und so dich den extra Ball spielen zu lassen, das Spiel dann so unangenehm machen. Also so jemand ist ein absoluter Albtraum für jemand wie Madison Keys. Ist bisher nicht als Sandplatzexpertin bekannt und schon war immer deutlich eher auf Hartplätzen zu Hause. Aber was halt da auffiel, dass sie zuletzt jetzt in Indian Wells so gut gespielt hat, während sie dann eher in Miami oder auch bei den Australian Open, wo schneller war, Probleme bekam, könnte darauf hindeuten, dass in der Phase der Karriere sich so ein bisschen was ändert und vielleicht sie sich sogar wohler fühlt auf Sand. Für Kerber gilt eigentlich auch das Gleiche, weil auch die hatte jetzt mit Abstand das beste Turnier in Indian Wells, wo der Untergrund etwas langsamer war, auch wenn sie ja bekanntlich mit Sand so ein bisschen in der Vergangenheit auf Kriegsfuß stand. Aber ich bin da echt gespannt. Bei Kerber trotzdem, das große Ziel muss ja am Ende Wimbledon lauten. Da ist sie mit Sicherheit am gefährlichsten. Ein anderes Comeback, was ich noch ein Comeback aus ganz anderen Gründen, aber trotzdem spannend finde, weil sie auf Sand ja einfach die beste Sandplatzspielerin war, bevor Iga Świątek kam. Das ist Simona Halep. Wenn ich kurz sportlich anfange, da fand ich den ersten Satz gegen Badosa, ihr Niveau echt erstaunlich gut. Also am Ende fehlte natürlich Fitness-Match-Härte. Und es wird eine Frage sein, wie ihr Körper nach der langen Pause auch hält. Die hat ja auch schon sich an der Schulter, glaube ich, behandeln lassen. Aber deswegen, die sollten wir auf Sand beobachten. Über die deutlich verkürzte Dopingsperre, weil das Kassia da keine Vorsätzlichkeit feststellen konnte, was aber kein Freispruch ist, muss man auch sagen, sprachen wir ja schon letztes Mal kurz. Ich habe jetzt immer noch nicht die ganze Urteilsbegründung des Kass gesehen, deswegen schwer viel mehr zu sagen. Ich finde es nur ein bisschen irritierend, dass bei recht ähnlicher Beweislage das eine Gericht mindestens 4 Jahre für richtig hält und da sogar 6 Jahre gefordert wurden von der ITIA. Und der Kass sagt dann, 9 Monate sind genug, nachdem sie bereits 18 Monate abgebüßt hat. Also das ist so ein bisschen komisch. Ich bin mir auch sicher, dass die von der ATP und WTA extern eingesetzte Institution ITIA dann im ersten großen Fall auch ein richtig starkes Zeichen setzen wollte. Aber wie weit beide voneinander entfernt liegen, finde ich schon ein bisschen schockierend. Ich meine, Andy Roddick hast du vorhin mal erwähnt, der hat in seinem Podcast gesagt, dass es nur zeigt, wie effektiv Dopingsünder im Tennis gefunden werden. Da habe ich dann doch meine Zweifel. Wenn wir das mal zur Seite lassen, es hat halt für Diskussionen ja auch gesorgt, dass Halep direkt eine Wildcard in Miami bekommen hat. Da hat ja auch Wozniacki sich geäußert und das in Frage gestellt. Spielerinnen sollten nach einer Dopingsperre sich von unten wieder hochkämpfen müssen. Wie siehst du das denn? Und siehst du Halep-Matches jetzt ein wenig anders?
Ich finde es ein ganz schwieriges Thema, weil einerseits hast du ja auch gerade schon gesagt, sie ist nicht freigesprochen worden, das denkt man jetzt dann immer, sondern die Strafe wurde einfach verkürzt und sie hat die so gesehen schon abgesessen. Andererseits darf sie jetzt halt eben wieder spielen und als eine ehemalige Topspielerin will man sie dann halt auch wieder sehen oder die Turniere wollen sie dann natürlich auch wieder gerne präsentieren. Ich stelle mir jetzt so ein bisschen die Frage, ob man da vielleicht drüber nachdenken kann, in so einem Fall diese Wildcards nicht sofort zu vergeben. Also so eine Sperrzeit oder sowas. Macht das Sinn? Was denkst du darüber?
Ja, also die Turniere werden dir da nicht zustimmen. Das ist halt die Frage, ob man das durchsetzen kann. Also,
das ist klar.
Das ist am Ende eine Geldentscheidung. Und für Miami-Turnierdirektor James Blake war das für mich eine klare Sache. Die bringt Aufmerksamkeit. Da gibt es Fans, die hat so viele Fans, die reisen um die ganze Welt für sie. Also das ist Business-Entscheidung am Ende. Mhm. Also ob wir da das toll finden oder nicht. Wenn, dann müsstest du da, wie du sagst, eine Regel einführen. Aber da würden sich die Turniere dagegen wehren, glaube ich.
Naja. Klar. Und wahrscheinlich würden sie am Ende, ist es ja, ne? Wir haben nach hinten raus gleich auch noch einen Themenblock, wo es um Geld geht. Also Geld regiert nun mal irgendwie schon die Welt. An dem Spruch ist schon was dran. Aber bevor wir darüber sprechen, wollen wir noch kurz über ein anderes Thema sprechen. Breakpoint auf Netflix geht nicht weiter. Die Frage an dich, woran lag das aus deiner Sicht? Ich persönlich finde es schade, bin ich ganz ehrlich. Denn auch wenn das nicht ganz so in die Tiefe geht so und uns da Bilder gezeigt werden oder Informationen vermittelt werden, die für uns jetzt nicht neu sind, habe ich mir diese Szenen in einer guten Produktion und so und die Aussagen von den Spielern oder wer da auch immer dann in dem Setting, in dem Interview-Setting immer dann so gesessen hat, schon echt gerne angeguckt. Also ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, weiß aber auch, dass viele das kritischer sehen als ich.
Ich zum Beispiel. Aber ich stimme dir zu, dass ich schade finde, dass es nicht geklappt hat. Also Drive to Survive hat der Formel 1 definitiv geholfen, größer zu werden. Nicht nur in den USA, wie mancher behauptet. Also ich kenne auch Leute hier, die dadurch mehr Formel 1 schauen. Und mir ist auch klar, man muss immer bedenken, Breakpoint ist jetzt nicht speziell auf Tennis-Nerds ausgerichtet, sondern auch Neulinge. Aber auch aus dem Blickwinkel fand ich es nicht immer so geil gemacht. Also ich kenne mich mit der Formel 1 auch recht gut aus und wurde da jetzt nicht von Unfällen oder Ergebnissen überrascht. Dennoch fand ich es spannender gemacht. Die Formel 1 zeigt mir eben auch, dass es nicht nur daran liegt, dass Nadal, Djokovic oder Serena Williams da nicht zu hören sind, weil die erste Staffel da kam zum Beispiel komplett ohne die Top-Teams Mercedes und Ferrari aus. Auch später hat man Vettel boykottiert oder als Ferrari-Fahrer und später sogar Weltmeister Verstappen. Das allein reicht mir also als Grund nicht. Ich denke schon, dass die Formel 1 auch besser für eine Serie gemacht ist, also wie die Sportart aufgebaut ist als Tennis. Also das ist schwierig, aber ich will es daher eher mit der Golfserie Full Swing vergleichen, die da ja auch läuft. Da bin ich nicht ganz so tief drin, das stimmt. Deswegen überrascht mich dort eher mal was. Dennoch fand ich die ersten 5 Minuten der zweiten Staffel, wo wir halt auch mit der Fusion der Lift-Tour so ein bisschen Thema ist, die mir bewusst war. Denn allein das fand ich interessanter als die komplette erste Staffel Breakpoint. Mhm. Du hast da wirklich bei Full Swing bis auf Tiger Woods eigentlich die größten Stars mit Rory McIlroy, der auch mittendrin in diesem politischen Machtkampf ist und sich da auch wirklich deutlich positioniert und äußert. Und der dann halt auch, ja, das weil einfach gut beleuchtet wird. Im Tennis gibt es auch so viele interne Kämpfe, da kommen wir auch gleich dazu. Und die sind nicht erst seit der Saison im Gang. Und es gab direkt zu Beginn der Serie eigentlich sogar diesen Eklat um die Djokovic-Ausweisung. Und da siehst du 5 Sekunden dazu. Es kann sein, dass manche da nicht so drüber reden wollte oder Tennis das nicht abbilden wollte, aber dann braucht man sich nicht wundern, wenn man die größten Storylines außen vor lässt. Also, und selbst wenn Nadal oder Barty sich zum Beispiel nicht beteiligen wollten, selbst du musst diese Australian Open-Siege, diese Märchengeschichten, auch der folgende Schockrücktritt von Barty, da finde ich, musst du mehr Raum einbringen. Also selbst wenn du andere darüber reden lässt. Aber das waren die größten Storys des Jahres und hier waren es Fußnoten. Und ja, also ich brauche nicht wieder auf Chaos eingehen, dass wir uns dann 45 Minuten anhören, wie missverstanden der sich fühlt und in Richtung von Leuten spucken doch einfach mal drin sein muss, Emotionen. Aber ich finde schon auch, die Matches sind schlechter dargestellt als beim Golf die Turniere. Also die Schnitte beim Ballwechsel passen teils überhaupt nicht übereinander. Du siehst dann mal einen Doppelfehler aus irgendeinem Grund von den 5 Szenen, die sie auswählen. Dann läuft das Scoreboard immer von 1-0 auf 2-1, 2-2 und plötzlich sind wir am Satzende, wo ich mir auch denke, Leute, nicht der Anfang des Satzes ist das Wichtigste, sondern am Ende wird spannend. Und ich finde auch, dass beim Golf mehr Abwechslung gibt. Da hast du einen Superstar, Newcomer, Altmeister, ein Spieler, der mehr aus Spaß spielt, ein anderer, der wirklich da ums finanzielle Überleben kämpft. Und hier habe ich schon das Gefühl gehabt, du hast fast immer, gerade in Staffel 1, Staffel 2 kann ich nicht so viel ehrlicherweise sagen, da bin ich noch nicht durch, aber da hast du schon immer das Gefühl, das sind reiche Kids, die ein bisschen um die Welt reisen. Nicht alle Folgen möchte ich auch sagen, also ich stimme dir zu, wenn du sagst, da sind schon gute Momente dabei. Also die Folge mit Chapeur fand ich gut. Aber gefühlt waren es schon immer oft so eine Kopie von einem, der an der Weltspitze klopft, der im Idealfall noch US-Amerikaner ist. Und falls er wie Taylor Fritz allein nicht spannend genug ist, dann drückt man halt die Freundin in den Vordergrund. Naja, dafür wird es halt jetzt dann auf Netflix ja eine Alcaraz-Serie geben. Und darauf freue ich mich, weil ich glaube, dass es besser ist, es auf eine Person dann zuzuspitzen. Ja, ich hatte insgesamt halt nicht das Gefühl, dass die Staffel ein sehr gutes Abbild von einer Tennissaison war. Da fehlte dann ein bisschen zu sehr, finde ich, noch ja, der Blick für das Größere.
Schade, so viel Kritik von deiner Seite hier, Mann.
Ja.
So ist es, so gehen die Meinungen da ein bisschen auseinander. Ich fand es eigentlich immer gar nicht so, also vor allen Dingen fand ich es auch ganz cool bei den Turnieren, wo man selbst vielleicht noch nicht vor Ort gewesen ist, diese Szenen zu sehen, wie sieht das da eigentlich zum Beispiel so Backstage gerade aus? Wo bereiten die sich vor? Wie läuft das da alles und so? Und man konnte aus jeder Folge irgendwie was mitnehmen, also so ging es mir zumindest, was ich vorher noch nicht gesehen hatte. Und deswegen fand ich das eigentlich gar nicht so verkehrt. Lass uns zum Schluss noch über ein Thema sprechen. Ich habe es gerade schon angekündigt, einmal Geld regiert die Welt. Wir haben das hier schon mal angerissen, wir haben das schon mal grob besprochen und es gibt einen Artikel vom 21. März auf sport1.de, den du selbst geschrieben hast. Kannst du mir gerne sagen, ob du nach dem 21. März nochmal was dazu geschrieben hast oder ob das so der Text ist, wenn jetzt Hörerinnen und Hörer mal nachlesen wollen, den man dann da lesen kann? Wahrscheinlich schon, oder?
Man kann ihn lesen, um eine Zusammenfassung zu kriegen, aber ich werde euch gleich trotzdem, das ist noch nicht, steht noch nicht textlich bei uns, ein kleines Update dazu geben.
Das finde ich ganz hervorragend, denn ich habe mir den Text natürlich durchgelesen, dann kann ich also diese Zusammenfassung nochmal in kurzen Worten hier wiedergeben. Also die Story ist so, also es geht natürlich um diese Premium-Tour auf der einen Seite oder das, was Saudi-Arabien vorhat auf der anderen Seite. Das habt ihr vielleicht oder mit Sicherheit schon mal gehört. Story ist so ein bisschen, Saudi-Arabien bietet 2 Milliarden Dollar, um in den Tennismarkt einzugreifen, will dafür aber ein Tausender-Turnier zu Jahresbeginn gleich. Und das wird auf der anderen Seite einen Strich durch die Rechnung machen, durch diesen Australian Summer, Stichwort United Cup, der dann da natürlich gefährdet wird. Und Craig Tiley aus Australien, der Turnierdirektor von den Australian Open ist, findet das natürlich nicht so gut. Und die Slams würden da auch nicht so richtig von profitieren. Also das ist so ein bisschen das Thema im Hintergrund. Und man überlegt jetzt so ein bisschen, wie man diesem unmoralischen Angebot, also 2 Milliarden US-Dollar ausweichen kann. Und
also angeblich, man muss dazu sagen, es gibt auch Stimmen, dass es weniger sein soll, aber wahrscheinlich sind es dann 1,9, aber
okay, nur als das weiß ich jetzt nicht, ob das noch der riesengroße Unterschied ist dann, aber genau. Und dann fiel eben der Begriff Premium-Tour, also das wäre etwas, was man dem Ganzen dann entgegensetzen kann. Stefan, klär uns mal bitte auf.
Ja, also zur Premium-Tour, das wären halt dann so 14 Turniere in einer Tour. Also 4 Majors, die 4 Grand Slams und eben die 10 Masters, Tausender-Turniere mit 96 Spielern sowie gleiche Bezahlung für Herren und Damen. Dazu sind da ein Teamwettkampf, ein gemeinsame ATP-WTA-Finals und eben 8 garantierte Wochen Saisonpause garantiert. Plus statt so ein richtiges 52-Wochen-Ranking, wie wir es jetzt haben, wäre es dann eher nur so ein Race vom Anfang bis Ende des Jahres. Ein Plus wäre für mich, dass Tennis ein wenig leichter verständlich für Leute wird, die sich nicht ständig mit Tennis beschäftigen. Also ich kenne auch Leute in meinem Umfeld oder auch unter Sportjournalisten, die da nicht mehr durchblicken, warum da immer 5 Turniere parallel stattfinden. Was davon ist jetzt wirklich wichtig? Es wirkt dann manchmal ein bisschen willkürlich. Man kann sagen, guck auf die Zahl, die daneben steht, aber so einfach ist das nicht immer, weil Alcaraz hat ja auch jetzt beim 250er in Buenos Aires gespielt, währenddessen halt ein 500er stattgefunden hat. Und warum sollte man jetzt als Nicht-Tennis-Nerd für ein Turnier Interesse zeigen, wo einfach die Hälfte der Weltspitze fehlt? Mhm. Von der Seite fände ich es interessant, auch mehr gemeinsame Turniere bin ich dafür, also zwischen den Geschlechtern, aber es gibt halt ein paar große Probleme mit dem Vorschlag. Jahresrace finde ich ein bisschen seltsam, auch wenn sich Craig Tiley sicher freut, wenn jemand nach einem Turniersieg in Brisbane dann jährlich die Nummer 1 wird. Das wird sicher aufwerten, aber was ist mit Newcomern, was ist mit Aufsteigern? Also ich habe große Zweifel, dass wir sowas wie Raducanu und Alcaraz bei den US Open damit erlebt hätten. Und mein größtes Problem war, ja, was passiert mit den Turnieren, die nicht zur Premium-Tour gehören? Also ja, es gibt dann wohl Ausnahmeregelungen mit den Turnieren, die Weltelite zu sich locken können mit Geld. Passiert heute auch schon, aber die würden dann trotzdem mit Premium-Tour alle noch mehr kriegen. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dann, wie gesagt, jetzt zum Beispiel nehmen wir Stuttgart als Beispiel bei den Damen, also beim Porsche Tennis Grand Prix, dass da jetzt die gesamte Tennis-Weltelite, wie es aktuell der Fall ist, dass sie dann immer noch kommen würde, kann ich mir nicht vorstellen. Und klar, 8 Wochen garantierte Saisonpause wäre verlockend für Profis, besonders wenn man sich jetzt mal den Kalender für 2025 anschaut. Da sind dann die Next-Gen-Finals kurz vor Weihnachten angesetzt, also seid ihr alle noch ganz dicht. Das ist ja, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll, aber wenn man dann sieht, aber dass die reichsten Tennis-Stars da in ihrer Saisonpause um die Welt reisen, um sicherzustellen, dass dann auch ihre nächsten 12 Generationen nicht arbeiten müssen, würde ich mir jetzt um diesen Punkt gar nicht so viel Sorgen machen, ehrlicherweise. Kommt es dazu, wäre das ein richtiges Beben, brauchen wir nicht diskutieren, das würde Tennis für immer verändern. Das wäre, käme ja wirklich einen kompletten Einreisen der Tour gleich. Ganz so drastisch wären die Folgen beim Saudi-Vorschlag erstmal nicht, abseits der moralischen Bedenken und vielleicht auch der Schwachsinnigkeit, direkt zu Beginn des Jahres nach Saudi-Arabien zum Masters zu reisen. Das ist ja eine Bedingung, dass die Saudis dann Masters Anfang des Turnieres wollen. Ja. Und dann aber nach Australien und dann wieder zurück in den Mittleren Osten. Naja, gut. Und wenn mich 20 Jahre Tennis eines gelernt hat, würde ich schon sagen, dass sich am Ende immer das Geld durchsetzt. Aber die jüngste Meldung, um jetzt zum Update zu kommen von der Athletic, lautet, dass es Bedenken gibt, dass dieses Masters in Saudi-Arabien nur der erste Schritt wäre, um so einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und wenn ihnen das dann nicht so gefällt oder so, dass dann eine ähnliche Abspaltung wie im Golf drohen könnte. Zudem sollen die Saudis jetzt ihr Angebot zurückgezogen haben, nachdem es in die Öffentlichkeit gelangt ist und wohl auch Mitbewerber aus Katar und Vereinigte Arabischen Emirate anlockte. Die Saudis zu verärgern, birgt natürlich Risiko. Das haben wir im Golf gesehen. Also es bleibt echt abzuwarten, was da passiert. Es ist davon auszugehen, dass spätestens 2026 schon größere Veränderungen im Tennis gibt. Ob wir danach unseren Sport noch wiedererkennen, werden wir sehen.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich stelle mir schon so ein bisschen die Frage, warum überhaupt? Also klar, Geld ist mir schon bewusst. Du kriegst ein Angebot, du kriegst unglaublich viel auf den Tisch gelegt, aber ich meine, so wie es jetzt ist, auch wenn es dann vielleicht für manche nicht so durchsichtig ist und viel läuft parallel und so könnte es ja rein theoretisch auch weitergehen, aber es ist natürlich auch nicht der richtige Ansatz, immer so zu sagen, wir bleiben bei allem so, wie es ist, aber verstehst du, dass die Frage aufkommt, warum muss das überhaupt so krass überdacht werden?
Verstehe ich, aber da geht es ja jetzt natürlich nicht an den Fangedanken, sondern wie du sagst, um das Geld. Und so die Stakeholder, die da beteiligt sind, sind wohl nicht ganz so happy und denken, da könnte man noch mehr rausholen. Und es ist wohl auch so, dass irgendwie die zehn größten Turniere so 80% der Einnahmen einspielen, überschlagen gesagt. Mhm. Und dann wird halt versucht, das noch zu maximieren.
Ja. Wir werden das weiter im Auge behalten. Für heute sind wir erstmal durch mit dieser nächsten Folge Crosscourt. Die dann nächste Folge wird am 24. April sein. Stefan, du bist bei den BMW Open vor Ort, hast du mir im Vorgespräch schon gesagt. Bin ich natürlich auch gespannt, was du von da berichten kannst. Ich darf am Viertelfinaltag für The Zone was vom Porsche Tennis Grand Prix kommentieren und dann hören wir uns am 24. wieder. Aber erzähl kurz noch, BMW Open, wie viele Tage?
Ja, wahrscheinlich. Also ich bin 2 akkreditiert und dann schauen wir mal. Aber ein Kollege sind auch noch da. Und dann hoffe ich doch, dass ich die eine oder andere Stimme für euch mitbringen kann für die nächste Folge.
Ganz hervorragend. Bis dahin, also am 24. Macht's gut. Ciao, ciao.
Bis dann.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL-Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.